Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen.
Das ist eigentlich hochkomplex und ich sage immer, Kinderliteratur ist keine Vereinfachung, sondern eine Verdichtung. Ich glaube, dass man alles, was man schreibt, zumindest einmal erfüllt haben muss. Also diese Störfaktoren, die haben immer Vorrang, weil es die besten Geschichten sind. Und am besten schreibe ich, wenn ich mir vornehme, dass ich jetzt gar nichts mache.
Sie will eine Sprache finden, die Kindern gerecht wird, die keinen Intellekt eines Kindes beleidigt. Dazu möchte sie Geschichten erzählen, die originell sind, die zum Lachen und vielleicht auch zum Weinen bringen. Und das schafft sie auch. Nicht umsonst wurde ihr unlängst erneut der österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis zuerkannt. Herzlich willkommen bei Radio Libre Regional. Heute mit einem Porträt der Schriftstellerin Sarah Michaela Orlowski. Am Mikrofon begrüßt sie Magdalena Stammler. Valentin, der Urlaubsheld. Ich Hashtag, was immer das auch heißen mag. Geschichten von Jana. Ein Schnurrbart erobert die Welt. Oder Tomaten mögen keinen Regen. Das sind nur ein paar der Titel von Kinderbüchern der Autorin Sarah Michaela Orlowski. Vielfach wurde sie für ihre schriftstellerische Arbeit bereits ausgezeichnet und die nächste Prämierung folgt sogleich. Für ihr Bilderbuch Ida, Chris und Emil im Zug wurde ihr der österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis 2025 zuerkannt, der Ende Mai in einem Festakt verliehen wird. Aber wie kommt man auf so viele Geschichten? Was ist Sarah Michaela Orlowski beim Schreiben wichtig und wie macht man eigentlich ein Bilderbuch? Die gebürtige Linzerin lebt seit einigen Jahren in Ebensee am Traunsee, wo wir sie und ihre drei Kinder besuchen durften und natürlich ihren großen Stapel an Büchern, die sie bereits geschrieben hat.
Und das ist die japanische Fassung von dem.
Ein Schnurrbart erobert die Welt.
Mhm. Auf Japanisch.
Ja, Sarah, du sitzt da jetzt vor einem Haufen Bücher, die du alle selber geschrieben hast. Wie geht's dir da, wenn du da auf deine gesammelten Werke blickst?
Ich war überrascht, wie ich es jetzt für dich aus dem Regal genommen habe, dass sie nicht auf einem Stapel Platz haben, wobei ja die Übersetzungen dabei sind. Also ist cool. Die Kinder fragen bei den Lesungen ganz oft, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Und ich sage dann immer irgendeine Zahl, erstens, weil ich mir Zahlen nicht merke, also von 12 bis Mittag. Und zweitens, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Ungefähr eins pro Jahr seit 2009. Und drittens, weil ich ja Bücher geschrieben habe, die nicht veröffentlicht sind, Bücher schon beim Illustrator liegen, die ich schon lange fertig habe, aber der Verlag erst irgendwann publiziert, wenn die Illustrationen fertig sind oder wenn der Slot im Verlagsprogramm ist. Und deswegen kann man es auch nie so genau sagen. Was habe ich geschrieben, was ist veröffentlicht, was kann man kaufen?
Also die Fülle an Dingen, wie so ein Buch zustande kommt, über das reden wir sicher noch jetzt im Verlauf unseres Gesprächs. Aber mich interessiert besonders eine Frage, nachdem ich einige deiner Bücher kenne und gelesen habe und auch mit Kindern gelesen habe. Wie kommst du denn auf die Heldinnen und Helden in deinen Geschichten?
Manchmal ist die Heldin zuerst da, zum Beispiel bei Valentin der Urlaubsheld. Da waren wir in Griechenland zu einer Zeit, wo wir als Paar noch in der Nachsaison verreisen haben können, kinderlos. Und da waren wir bei weitem die Jüngsten, alle anderen waren Seniorinnen und Senioren und ein Bub im Volksschulalter. Und ich habe mir gedacht, du Armer, wie fad muss dir jetzt gerade sein? Das hat mich so beschäftigt, dass ich mir ein Notizbuch gekauft habe in einem kleinen Kiosk am Strand und aufgeschrieben habe, wie ich glaube, dass er gerade leidet. Und sonst ist es aber meistens eine Idee, die mich beschäftigt. Bei Eine halbe Banane und die Ordnung der Welt wollte ich einfach, dass wer vor einer verschlossenen Tür sitzt und einen Monolog reinspricht und dass das irgendwie in lyrischer Versform stattfindet. Und dann habe ich überlegt, warum da wer vor der verschlossenen Tür sitzt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele Jugendbücher über Magersucht oder über Magersüchtige gibt. Und die haben alle Geschwister und die Geschwister kommen irgendwie nur vor, damit man die Familiensituation auserzählt. Aber das macht ja massiv was mit einem Kind, wenn das Geschwisterkind so leidet, wenn die ganze Familie leidet, das eigene Leben wird da stark beeinflusst. Was ist mit dem Geschwisterkind und was kann die kindliche Resilienz der Jugendlichen vielleicht schenken? Und so ist dann das Buch entstanden.
Das heißt, die Protagonistinnen und Protagonisten, die in deinen Geschichten vorkommen, die entdeckst du am Weg oder die ergeben sich durch eine Geschichte?
Genau. Die Idee kann man ja, da bin ich überzeugt, die gleiche Idee kann in einem Gedicht, in einem Pappbilderbuch, in einem Wimmelbilderbuch, in einem Erstleseroman, in einer Geschichte, in einem Jugendroman, in einem Erwachsenenroman verpacken. Die Frage ist, was ist am geschicktesten? Bei Ein Schnurrbart erobert die Welt wollte ich voll gern erwähnen zur Bart-Weltmeisterschaft schicken und ein Erstlesebuch machen. Jetzt gibt es ganz wenig erstlesende Kinder, die mit Bartwuchs beschäftigt sind. Da war die Lösung dann, dass der Erstklässler den Opa begleitet und dass der Opa das zur Trauerbewältigung macht. Nachdem die Oma jetzt leider weg ist, seine ganze Liebe und Fürsorge seinem noch nicht vorhandenen Bart zugutekommen lässt. Und hat funktioniert, sonst hätte ich in dem Fall leider ein Erwachsenenbuch schreiben müssen.
Ja, wie kommt man denn drauf, dass man jemanden zur Bart-Weltmeisterschaft schickt?
Das ist ein bisschen peinlich, weil jetzt muss ich zugeben, dass ich manchmal in Ausnahmefällen und nur wenn jemand zuschaut, Gratis-Magazine am Bahnsteig lese. Nicht, weil ich glaube, was da drinnen steht, sondern weil da Sachen drinnen stehen, die man nicht einmal ich ausdenken kann. Wie zum Beispiel, dass 2014 ein Schweizer in der Kategorie Oberlippenbart Freestyle mit einem Schnurrbart gewonnen hat, der auch gestylt war wie eine Katze. Aber noch gibt's nicht, habe ich nachrecherchiert. Habe Dokumentationen im Internet gefunden, Filme, die Bart-Weltmeisterschaftsteilnehmer ungegendert begleiten und habe dann das fertige Manuskript in Vöcklabruck beim Arzt mitgehabt, damit ich es nochmal durcharbeite, wenn ich dort warte. Und neben mir sitzt einer, der hat gesagt, er fährt nächste Woche zur Bartweinmeisterschaft. Liebe Grüße an den Mischa an dieser Stelle. Also das war schon ziemlich cool. Und wenn ich diese Gratis-Magazine da lese, schneide ich mir meistens was aus in mein Ideenbuch. Philomena Grau ist auch so entstanden, weil ein Labradudel in Norfolk entlaufen ist und ein Nachbar die Polizei angerufen hat, dass ein Löwe frei herumläuft und die mit Betäubungsgewehr angerückt sind. Und es war dann doch nur ein schön getrimmter Labradudel. Aber das gehört in ein Kinderbuch. Und dann geht es eben darum, zu schauen, für welche Altersgruppe, wie möchte ich das sprachlich aufarbeiten, wie alt ist meine Protagonistin oder mein Protagonist.
Das heißt, du schnappst die Idee und baust dann drumherum, ebenso wie du jetzt beschrieben hast, die Zielgruppe und deren sprachliche Fähigkeiten oder vielleicht auch die Sprache, die du verwendest.
Genau. Und je jünger das Kind, desto spannender ist der Prozess eigentlich, weil wie beschreibe ich in einem Pappbilderbuch in einem Satz, wie sich ein Zweijähriger fühlt, wenn die Mama schwanger wird. Das ist eigentlich hochkomplex und ich sage immer, Kinderliteratur ist keine Vereinfachung, sondern eine Verdichtung von Sprache. Und das interessiert mich auch an dem. Wie kann ich was formulieren, ohne dass es banal wirkt oder einfach oder ohne dass man den Intellekt des Kindes verletzt, beleidigt?
Thank you.
Ich war viel Leserin und habe alles gelesen, vom Heimatdoktor, Arzt, Krankenschwester, Liebesroman, den ich irgendwo bei der Tagesmutter gefunden habe, bis zu Der Glöckler von Notre Dame mit 11 und Sophies Welt mit 12. Das haben mir dann die Erwachsenen nicht geglaubt. Ich glaube, das passt da so, und Comics sind genauso Literatur. Meine Heldin war auf jeden Fall Ronja Räubertochter, auch deswegen, weil ich das Buch geschenkt gekriegt habe, wahrscheinlich mit Ende Volksschule, und auf der ersten Seite schon so viele Wörter nicht verstanden habe mit den Krausetruden und den Scherlich zum Donnertrummel. Und habe mir es dann selber aufgehoben ein Jahr lang und wieder probiert. Und da bin ich jetzt nur stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und dann habe ich es geliebt. Und jetzt gerade lese ich es meinen Kindern am Abend immer vor, als gute Nachtgeschichte. Und ich kann mich noch so erinnern an die Szenen. Ich kann manche Sätze noch gefühlt auswendig in dem Moment, wo ich es lese. Das ist so tief in mir drinnen. Und so geht es mir mit ganz vielen Lieblingsbüchern. Dann siehst du das Bücherregal mit meinen Lieblingsbüchern, farblich geordnet. Und ich lese immer wieder mal, aber besonders intensive Leseerlebnisse brauchen eine Zeit, bis ich das Buch nur mehr lesen kann, weil es nur so emotional ist oder weil ich es nur so auswendig kann, dass es gar nichts bringt, nur mehr zu lesen. Und wenn ich trotzdem die Geschichte nur mehr lesen möchte, lese ich es dann zum Beispiel im Original, wenn es ein englisches Buch ist, weil dann sind es andere Wörter, und das funktioniert dann gut.
Liest du überhaupt für Kinder- und Jugendliteratur auch von Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Sprachen und so weiter?
Ich lese fast ausschließlich Kinder- und Jugendliteratur. Es gibt da so eine Bandbreite an wirklich guter Literatur. Ich mag das, wenn ich im Zug sitze und ein feuergutes Kinderbuch lese, zum Beispiel von Maria Parr aus Norwegen. Und ich muss lachen und weinen zwischen Wien und Linz. Und dann schauen die Leute so, entweder die ist nicht ganz echt, weil es ist ein Kinderbuch, oder was ist mit dem Buch? Und wenn ich beim Kinderbuch lachen und weinen muss in einer Geschichte, das ist einfach ganz großartig. Und da gibt es ganz viel. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich gut aus in der Szene. Die gibt es halt auch erst seit den 60er Jahren so richtig. Es hat mich immer frustriert im Germanistikstudium, dass ich es nie schaffen werde, alles zu lesen, was bis dato erschienen ist. Geschweige denn, es erscheinen jetzt ja immer nur mehr Bücher, dass ich nie aufholen kann. Das hat mich wahnsinnig frustriert. Und in der Kinder- und Jugendliteratur schafft man es, wenn man sich bemüht. Das finde ich schon auch gut. Das befriedigt den Monk in mir, der die Bücher farbig sortiert.
Je jünger das Kind, desto spannender der Prozess, sagt Sarah Michaela Orlowski über das Kinderbuch schreiben und bezeichnet es nicht als Vereinfachung, sondern als Verdichtung. Ihr soeben ausgezeichnetes Werk, Ida, Chris und Emil im Zug, ist ein Wimmelbilderbuch, das sich an besonders junges Publikum richtet.
Willkommen im Intercity von Hühnergeschrei nach Groß-Klein. Achtung, Türen schließen. Zug fährt ab. Wer ein Musikinstrument im Gepäck hat, möge es bitte in Wagen 23 mitnehmen.
Und da haben wir wen?
Löwe.
Der Löwe spielt den Kontrabass. Wie viele verschiedene Musikinstrumente? Was macht der Koch?
Gitarre.
Oder Ukulele?
Topfschlang.
Das ist eine E-Gitarre.
Achtung, Achtung. Wichtige Durchsage. Der Haustiertreff in Wagen 27 ist hiermit offiziell eröffnet.
Das sind Leoparden und Löwen.
Und Drache und Fische
und der große Elefant.
Und die Mini
Pinguin.
Die Men in Black haben ein Alien als Haustier.
Der Papagei und der Pelian. Ein Hund.
Darth Vader.
Mhm. Der Zauberer hat Kaninchen. Und der Prinz hat einen Frosch, den küsst er.
Alien.
Und was ist das für ein besonderes Haustier?
SpongeBob. Auf Ledermaus. Da ist eine Giraffe und der Fuchs.
Und der gestiefelte Kater.
Ja.
Und welches Haustier hat natürlich Graf Dracula?
Habe ich schon gesagt, auf Ledermaus.
Mhm. Und wer hätte auch gern so ein Haustier?
Batman. Riesiger Elefant. Der SpongeBob.
Den sieht man gar nicht ganz gut, der ist da im Zug.
Der SpongeBob hat einen Fisch. Und da ist ein Zebra.
Mhm. Und bei der Giraffe sieht man nur den Kopf. Aber wenn wir umblättern.
Wir verabschieden uns von unseren Fahrgästen und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und eine gute Weiterreise.
Das war ein Ausschnitt aus Ida, Chris und Emil im Zug. Und es war schon hörbar, wie vielfältig die Zeichnungen in diesem Buch sind, wie viel es dahingehend zu entdecken gibt. Michael Roher hat die Illustrationen zum Buch gemacht. Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit mit den Illustratoren und Illustratorinnen, wenn man ein Kinderbuch geschrieben hat?
Die Zusammenarbeit mit Michael Roher ist wirklich ein Geschenk. Das kann ich auch von der Monika Maslowska sagen, vom Andreas Peham, das jetzt ja nicht vergiss, und von der Nadine Kappacher, mit denen habe ich jeweils persönlich korrespondiert, während wir das Buch gemeinsam gemacht haben. Vom Entstehungsprozess ist so, dass ich das Konzept erarbeite und ich den Text schreibe und dann dem Illustrator gebe. Der Michael und ich sind seit 2009, seit dem Kinder- und Jugendbuchpreis, seit dem Dixie Kinderliteraturpreis, befreundet und auch Brieffreunde. Und den frage ich schon vorher, hey, hättest du Lust zu dem Thema oder hättest du Lust Wimmelbilderbuch und hast du überhaupt Zeit? Weil das ist natürlich wahnsinnig arbeitsintensiv. Und dann kann ich ihn schon auch in den Prozess mit einbinden. Aber mein Text muss fertig sein, damit ich den irgendwie gut abrunden kann. Wenn vorher schon wer anderer reinfunkt, bringt das ein wenig durcheinander. Also Schreibprozess und Lektoratsprozess müssen auch zeitlich getrennt sein, dass gut funktionieren kann. Und dann ist beim Michael super, wir kennen einander schon sehr gut. Bei Philomena Grau oder beim Schnurrbart Obert die Welt habe ich zum Beispiel eingeschrieben, so Michael, 4 Seiten ohne Text. Viel Spaß, hau rein. Das sollte bitte vorkommen, damit die Geschichte funktioniert. Und das sollte bitte im letzten Bild der Stand sein, damit ich textlich weitererzählen kann. Und dann lasse ich mich überraschen und es ist immer nur großartiger, als ich mir es vorgestellt habe.
Seit Oma nicht mehr da ist, hat Opa viel Zeit. Sehr viel Zeit. Trotzdem macht er viel weniger als vorher. Meistens sitzt er da und liest Zeitung. Jojo glaubt, dass er sie immer zweimal liest. Einmal von vorne und einmal von hinten vielleicht. So lange braucht er dafür. Opa braucht länger zum Zeitunglesen als Jojo. Für 5 Plusrechnungen und für 5 Minusrechnungen. Und für 3 Sätze über Eichhörnchen und für Zeichnungen im Religionsheft. Jojo ist ein bisschen eifersüchtig auf die Zeitung. Er findet, dass ihm die Zeitung seinen Opa wegnimmt. Am Ende ist es aber die Zeitung, die ihnen das größte Abenteuer beschert, das die Opa und Jojo je erlebt haben.
Das ist zum Beispiel, wie sich der Opa dann auf die Schnurrbart-Weltmeisterschaft vorbereitet, in den Sommerferien. Und Man sieht nie den Bart vom Opa. Entweder er geht im Teich schwimmen und man sieht nur die Nase, oder der Jojo, sein Enkel, zeichnet verschiedene Schnurrbart-Versionen, die es sein könnten, und man sieht den Opa nur von hinten, oder er hat einen Drink vor dem Gesicht oder steht verkehrt in der Kosmetikabteilung. Er hat ein Eis vor dem Gesicht, er zieht sich gerade ein Kostüm an und er hat den Ärmel vor dem Gesicht oder ein Buch über Bartkult in aller Welt. Und so weiß man genau, wie sie vorbereitet ist, aber gespannt, wie der Bart denn dann aussehen wird.
Du hast schon jetzt über Ida, Chris und Emil im Zug gesprochen und die Illustrationen, die da drinnen sind, dass man da sehr viel wiederfindet. Und mir ist es auch bei den anderen Geschichten, die ich mir angeschaut habe, so gegangen, dass ich das Gefühl gehabt habe, da kommen viele Charaktere vor, die eigentlich was miterzählen. Ob in den Illustrationen oder als Nebenfiguren, da gibt es immer wieder so ein bisschen, ja, Botschaften vielleicht, wenn man so will, oder Nebenschauplätze. Da geht es vielleicht um Genderrollen, vielleicht um Klasse, um Ungerechtigkeit. Die Geschichten werden nicht extra adressiert, aber laufen so ein bisschen mit, wie so ein bisschen ein Grundton. Kommt das von selber oder ist das eine bewusste Entscheidung und warum ist dir das wichtig?
Ganz viel von den Illustrationen im Wimmelbuch kommt natürlich von Michael Rohr, vom Illustrator. Ich habe meine Ideen jeweils dazu geschrieben und gesagt, was mir dabei wichtig ist. Und er hat es nur viel bunter ausgestaltet. Ich weiß aber, dass wir beide ähnliche Meinungen haben darüber, wenn es geht, dass kein Mensch aus der Gesellschaft oder aus einer Gruppe ausgeschlossen werden darf. Dass jeder so sein darf, wie er ist. Dass es zwischen Tag und Nacht und männlich und weiblich ganz viel gibt an Schattierungen, die so sein sollen dürfen, dass soziale Gerechtigkeit wichtig ist. Und wenn man das dann nur in einem Buch spürt, das habe ich mir bis jetzt nicht bewusst gemacht, dann finde ich das sehr schön.
Okay, das heißt, das ist gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es kommt einfach mit.
Also ich komme halt mit den Büchern. Ich glaube, dass man nichts, was man noch nie erfüllt hat, schreiben kann. Das war jetzt nicht deutsch. Ich glaube, dass man alles, was man schreibt, zumindest einmal erfüllt haben muss. Ich kann schon schreiben, dass ich im Weltall schwebe, in meinem Astronautenanzug von meiner Raumstation abgekoppelt bin und einen Überlebenskampf kämpfe, wenn ich noch nie in einem Raumanzug gesteckt bin und durchs Weltall geschwebt bin. Aber das Gefühl von absoluter Einsamkeit und Ausweglosigkeit, das muss ich schon mal zumindest ansatzweise erspürt haben, damit ich das gut schreiben kann, glaube ich. Und so kommen aber da Dinge, die ich spüre, in die Bücher rein. Manchmal mache ich mir den Vorwurf, dass ich zu wenig diverse Familienbilder transportiere, aber die Familien, die kommen halt so ins Buch rein, wie es ich auch erlebt habe oder mir für meine eigene Familie wünsche. Und wenn ich nicht explizit der andere zum Thema mache, muss ich mir immer sehr bemühen, da divers zu erzählen.
Welche Gedanken und Gefühle begleiten die Kinder- und Jugendbuchautorin Sarah Michaela Orlowski beim Schreiben?
Zeitnot ist zwar kein Gefühl, aber ein Zustand, der mich jetzt gerade begleitet, weil mit 3 Kindern und 25 Arbeitsstunden in einer Festanstellung pro Woche einfach nicht mehr viel Zeit zum Schreiben übrig bleibt. Und ich mache ja sehr viel Lesereisen an meinem dienstfreien Tag. Und ja, da muss ich ja Glück haben, dass ich im Zug an einem Platz sitze, wo es ruhig genug ist, dass ich da die Zeit im Zug zum Schreiben nutzen kann. Also jetzt gerade würde ich mir einfach viel mehr Zeit zum Schreiben wünschen. Wobei in die Sommerferien geht dann auch nicht mehr. Das bringt die momentane Familiensituation so mit sich. Die würde ich mir nicht anders wünschen, aber so ein Tag zwischen Samstag und Sonntag, der wäre super.
Wie schaut denn dann überhaupt deine Schreibrealität aus? Wo, wann, wie, in welchen Verfassungen, an welchen Orten schreibst du?
Aufträge, wie im Moment für ein Schülermagazin, wo ich für 9 Ausgaben jeweils eine Geschichte schreiben soll, ist Abgabetermin, also Montag an meinem dienstfreien Tag setze ich mich hin, 2 Kaffee getrunken haben und Yoga gemacht haben, bin ich dann endlich in Stimmung und dann schreibe ich das Ding und dann warte ich einen Tag und dann lese ich nochmal drüber und dann schicke ich es der Lektorin und dann geht der Lektoratsprozess los. Das geht, wenn es eine Doppelseite in einem Schulmagazin ist. Bei Büchern geht es genau aus dem Grund schlechter, weil es weiß jeder, der schon mal wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, da braucht es einfach Zeit, jedes Mal wieder neu sich reinzufinden und das funktioniert nicht einmal in der Woche. Deswegen ist der letzte Roman auch schon eine Zeit her, aber es wird wieder, da bin ich überzeugt. Und am besten schreibe ich, wenn ich mir vornehme, dass ich jetzt gar nichts mache. Immer wenn ich ohne Notizbuch und ohne Computer auf Urlaub fahre, fällt mir im Auto schon was ein, weil ich was sehe, ein Plakat, eine Zeitschrift, weil eins von den Kindern was Witziges sagt. Und dann muss ich an der nächsten Tankstelle sofort aussteigen, mir das Notizbuch kaufen und einen wunderschönen Stift dazu. Und dann mache ich Skizzen und so sind schon einige Bücher entstanden. Also ich, Hashtag, was immer das auch heißen mag, ist zur Hälfte in Norwegen geschrieben. Ein Roman schreibe ich seit 3 Jahren immer am selben Campingplatz in Kroatien. Er ist leider noch immer nicht fertig, weil dann die Montage im Schulalltag fehlen. Aber das Notizheft ist gut gefüllt und ich kann Jahr für Jahr dran anschließen und schreibe alles auf, was ich auf dem Campingplatz nur so sehe, was mir nie einfallen würde.
Jetzt hast du schon deine Lebensrealität ein bisschen beschrieben mit den 3 Kindern und einem Brotjob, den es auch braucht. Was braucht es denn, damit Menschen schreiben können, die in so Lebenssituationen sind wie du? Weil also berufstätige Mütter als Autorinnen, die dann auf Lesereise gehen, ist doch manchmal gar nicht so einfach.
Ja, wobei es ist auch nicht so einfach, keinen Brotjob zu haben, weil man sich das traut hat und dann zu zittern, ob man eh genug Lesungen kriegt oder genug Publikationen hat, wobei von denen lebt man nicht. Im Kinder- und Jugendbuchbereich in Österreich bei kleineren Verlagen. Ich bin dankbar, dass ich meinen Brotjob habe und ich bin dankbar, dass ich Kinder- und Jugendliteratur mache, weil ich habe Wolf Haas in der Gondel getroffen, wie ich Skifahren war und habe das recht genossen, mit ihm zu quatschen. Und haben mir dann gedacht, du kannst nicht einfach ein Bilderbuch raushauen, wenn du gerade weniger Zeit hast für deinen Roman. Du bist an die lange Form gebunden und in der Kinder- und Jugendliteratur kann ich ja vom Pappbilderbuch bis zum Jugendroman alles machen. Und dass ich da jetzt mit einem Wimmelbilderbuch wieder was publizieren habe können, das jetzt einen Preis gewonnen hat, das ist schon auch wirklich ein Privileg, dass nicht immer der Roman sein muss. Dass ich einen Partner habe, der mich voll unterstützt und die Kinder schupft, wenn ich in der Arbeit bin oder auf Lesereise, ist auch voll wichtig. Als alleinerziehende Mutter, glaube ich, würde mir echt anstehen.
Dinge, die man muss, können nix in der Praxis. Ich warte bis zum Schluss und bring nichts mit zum Nachtisch. Wenn alles verplant ist, werde ich panisch. Alles dramatisch, depressiv oder manisch. Alle hängen ab, bevor ich abhäng, schlaf ich. Alle sind am Start, doch das sagt noch gar nichts. Denn wer sowas sagt, der ist abgehängt. Bitte frag nicht, was ich heute noch mach. Ich leg mir einen Plan zurecht und denk drüber nach.
Und was ist, wenn ich frag?
Ich bin noch nicht so weit.
Dann nimm dir einfach die Zeit und gönn dir. Gönn dir ein 2 Minuten Leichtigkeit und gönn dir die Zeit für die Allein. Gönn dir ein 2 Momente Einsamkeit und gönn dir ein bisschen Gemütlichkeit.
Meine Pause gemacht, mal ein bisschen freigelassen, mal nach draußen geschafft, mal ein bisschen Luft geholt, mal verschnaufen am Platz. Ein Irrsinn wird immer um den Aufwand gemacht. Du tust dies, ich tu das.
Ja, das ist ja das.
Und du liebst, was ich lass.
Ja, das ist ja das.
Dir zu viel, mir zu krass.
Und da gibt's einen Stress.
Wir lassen uns nicht stressen, bis der Stress nachlässt.
Ah.
was nachlässt.
Gönn dir A2 Minuten Leichtigkeit. Komm, gönn dir die Zeit für die Allein. Gönn dir A2 Momente Einsamkeit. Und gönn dir A bissl Gemütlichkeit.
Liest man auf Sarah Michaela Orlowskis Website nach, ist man schon beeindruckt von der Liste an Preisen, mit denen sie für ihre Kinder- und Jugendliteratur bereits ausgezeichnet worden ist. Aber was bedeuten für sie diese Anerkennungen?
Es ist eine schöne Motivation und eine Bestätigung auch. Weil man kriegt wenig Bestätigung von außen, man schreibt alleine. Man kriegt dann irgendwann das Backerl mit den Büchern, man liest vielleicht die eine oder andere Rezension, wenn man gescheit ist, liest man es nicht auf Amazon. Und dann von einer offiziellen Jury, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur professionell auseinandersetzt, gesagt bekommen, hey, das war ein gutes Buch, das ist preiswürdig, ist einfach für einen persönlich eine wunderschöne Bestätigung und Motivation weiterzumachen. Dann gibt es ein Preisgeld, das auch wichtig ist, das vieles leichter macht. Und für mich persönlich am schönsten an dem Preis ist, dass ich dann die Kolleginnen und Kollegen, die Szene in Österreich ist doch recht klein, die auch Preise gewonnen haben und alle die, die an diesem Buch mitgearbeitet haben, in Eisenstadt bei der Preisverleihung des Österreichischen Kind- und Jugendbuchpreises sehe, mich mit denen austauschen kann, weil man sie doch sehr selten sieht. Und in Eisenstadt ist das Besondere, dass es eine Jugendjury gibt, die ein eigenes Preisbuch kürt und das wird erst dort verraten. Und das Medieninteresse nach so einer Preisverleihung, das ist ja da groß. Also jetzt waren die Oberösterreichischen Nachrichten, die haben das meiner Oma leider vor mir gesagt. ich darf jetzt mit dir sprechen, in der Gemeindezeitung war es. Und da fahren viele Leute zum ersten Mal, ach so, du schreibst. Also das macht sicher auch mit den Buchverkaufszahlen dann was.
Ja, du sprichst schon übers Veröffentlichen und übers noch nicht veröffentlicht haben. Wie geht's dir denn, wenn eine fertige Geschichte die Öffentlichkeit erreicht?
Das ist ein Witzgefühl. Also immer wenn das Backerl kommt mit den Büchern, ich kriege die immer ein paar Tage, bevor sie im Buchhandel erscheinen. Dann freue ich mich total und bin total aufgeregt. Dann machen wir gemeinsam mit den Kindern das Paket auf. Und dann graust man, dann traue ich mich gar nicht reinschauen, weil wenn ich dann drauf komme, dass es schlecht ist, ist es einfach zu spät. Und seit ich weiß, dass Michael Rohr, dem Illustrator, viel schlimmer geht als mir, hilft mir das. Weil der muss schauen, ob die Farben so sind, wie er es gemeint hat, ob es kommt in den einzelnen Ausgaben, ist die Farbintensität oder die Farbnuance tatsächlich unterschiedlich, das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. Der ist nur viel nervöser, den graust es nur viel mehr als mir. Und ich schaffe es dann auch selten, das Buch zu lesen. Also ich kann auch die Radiosendungen im Freien Radio Salzkammer gut, die ich gemacht habe, nicht auch hören. Dass ich vorher schon weiß, was ich sage, ist ein gruseliges Gefühl. Aber ich beschäftige mich dann intensiv mit dem Buch, wenn ich die ersten Leseaufträge kriege. Weil dann stelle ich irgendwie einen Weg zusammen durch die Geschichte, der nicht so viel verrät, aber gut in der Geschichte landen lässt. Der Stöhn hat, die mit Kindern funktionieren. Dann lese ich es durch. Mit dem Fokus für die Kinder, die richtigen Stellen zu finden, kann ich mich dann gut damit beschäftigen.
Über gute und weniger gute Bedingungen des Schreibens, über die Ideenfindung, über Preise haben wir schon gesprochen. Aber wo ist es schwierig für die Autorin Sarah Michaela Orlowski?
Wenn ich aus dem Flow komme. Also ich habe das wissenschaftlich belegt, gefunden irgendwo, kann es jetzt nicht wissenschaftlich zitieren richtig. Wenn man diese Initialzündung hat, dieser Moment, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. dann ist eine große Motivation da, das anzupacken. Und die spüre ich, wenn ich eine Idee habe. Deswegen muss ich ja bei der nächsten Tankstelle aussteigen, auf der Urlaubsfahrt, wenn ich eine Idee gehabt habe, und sofort das Notizheft kaufen. Und da ist es auch wichtig, wie das ausschaut und dass das cool ist und dass der Stift dazu passt. Wenn ich dann weitermachen kann, ist zumindest ein Kinderroman, das Storyboard gleich mal fertig. Wenn ich dann vielleicht unterbrochen werde oder einen Arbeitsauftrag habe oder in Wirklichkeit nicht auf Urlaub gefahren bin, sondern auf Lesereise und völlig fertig nach 2 Tagen aus der Welt wieder auftauche und mit dem Zug heimfahre, dann ist der Moment verpufft. Und wenn man dem anderen erzählt, was man vorhat, ist auch verpufft diese Energie. Das war mir nicht bewusst, ich habe es bemerkt, aber dass das wissenschaftlich erwiesen ist, hilft mir, jetzt erzähle ich weniger. Nicht, weil ich geizig bin, die Idee betreffend, sondern weil sonst dieser Anfangszauber weg ist, weil im Hirn ist dann das schon abgehakt. Habe ich schon probiert, habe ich schon angefangen, weil ich habe mit wem drüber gesprochen. Und wenn der Anfangszauber weg ist, dann beginnt die harte Arbeit bei jedem Projekt. Und je länger das Projekt ist, desto länger diese Phase. Aber ich, Hashtag, was immer das auch heißen mag, die Hälfte habe ich eben in Norwegen geschrieben, schwanger. Die andere Hälfte dann schon mit Stillbaby. Und da gibt es halt Vormittage, wo du entweder komplett übernachtig bist und schauen musst, dass du dich richtig anziehst. Intellektuell ist das dann schon das Maximum. Oder das Baby weint und mag wirklich nur gestillt werden. Und an so Tagen sind die besten Stöhnen entstanden, weil ich dann am Küchentisch sitzend, stillend, mit einer ausgestreckten Hand am Laptop tippend, nur lyrisches oder so witzige Gimmicks für zwischendurch tippen hab können, die wären mir im Flow nicht eingefallen. Ich denke mir oft, wenn ich das Buch oder die Szene jetzt an einem anderen Tag in einer anderen Stimmung an einem anderen Ort geschrieben hätte, wäre es komplett anders geworden. Das ist wirklich faszinierend.
Du hast jetzt schon diese Szene beschrieben, wo du im Auto sitzt und diese Idee hast auf dem Weg in den Urlaub und du musst dann aussteigen und dir das Notizbuch kaufen. Aber manchmal funkt halt einfach die Lebensrealität dazwischen. Also ja, auch selbst wenn man am Weg in Urlaub ist, hat man vielleicht, weiß ich nicht, die Kinder im Auto, die jetzt unbedingt die Jausen brauchen, und oder den, weiß ich nicht, den Partner im Auto, der, mit dem man gerade ins Gespräch verwickelt war, den man ja nicht einfach auf stumm stellen kann. Oder wie ist das so bei dir?
Das ist eigentlich das Beste, weil, also die beste Szene war, wie wir eben im Urlaub gefahren sind und ich auf der Tankstelle war mit 2-Jähriger am Arm und die hat dann mitten auf der Tankstelle beim Überqueren dieser Tankstraße am anderen Auto vor die Motorhaube gespielt. Und da haben wir gedacht, wie großartig. Das muss ich irgendwie verpacken. Und dann rennt schon der Film. Also diese Störfaktoren, die haben immer Vorrang, weil es die besten Geschichten sind. Nichts Faderes als eine Autofahrt in Urlaub, wo nichts passiert, niemand was sagt und klassische Musik im Auto rennt und alle zufrieden sind. Das ist absolut unnötig. Das kann man nicht brauchen und es wird mich auch beunruhigen, glaube ich.
Nichts schlimmer also als ein Tag, der ganz nach Plan verläuft. Das findet jedenfalls Sarah Michaela Orlowski und nimmt die Unmöglichkeiten des Lebens mit Humor durchaus schon einmal als Vorlage für ihre Geschichten. Das war ein Radio Libre Regional, zu Gast bei der Kinder- und Jugendbuchautorin. Musik kam von Fiverr und Granada, nämlich passend zur von Sarah Orlowski angesprochenen Zeitnot der Track Gönn dir, sowie ein Creative Commons Stück namens Oji von Flor. Fürs Mucksmäuschen Stille und Neugierige Dabeisitzen, sowie fürs Einlesen von Stellen aus den Büchern und für das genaue Beschreiben der Bilder, danke an Jonathan, Junia und Jonas. Ihnen und euch, liebe ZuhörerInnen, danke für Interesse und Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Magdalena Stammler. Bis zum nächsten Mal bei Radio Libre Regional. Musik